Sind Sie stolz, Deutsche oder Deutscher zu sein? Haben Sie sich diese Frage schon einmal gestellt? Und haben Sie sich dabei wohlgefühlt? Zu dieser Eingangsfrage und dem gleichnamigen Buch spreche ich heute mit Johanna Grünhagen. Denn damit wir die Frage, sind Sie stolz, Deutsche zu sein, mit gutem Gewissen und weltoffen mit Ja beantworten können, hat Johanna Grünhagen ihr Buch geschrieben, stets auf der Suche nach der eigenen Identität. Dabei stieß sie in ihrer Familiengeschichte auf das schwere Erbe der NS-Zeit und erkannte, wie sehr diese Zeit auch ihr Leben geprägt hat. Um nicht im Gefühl der Schuld aus der Vergangenheit stecken zu bleiben, hat sie nach einem Weg gesucht, um aus dieser Lähmung herauszufinden. Sie fand ihn und nimmt den Lesenden in ihrem Buch mit auf die Reise zu einem neuen Bild von Deutschland. Einem Land, das seine Schattenseiten nicht vergisst und gleichzeitig seine Sonnen- und Lichtseiten zeigen kann. Johanna Grünhagen hat, inspiriert durch ihre eigene berührende Familiengeschichte und ihre berufliche Erfahrung als Dozentin für interkulturelle Kompetenz, eine äußerst praktikable Vision für ein offenes, entspanntes und friedliches Miteinander der Kulturen entwickelt. Kommen Sie im folgenden Gespräch also mit auf eine besondere Reise. Eine Reise zu einem neuen und bestmöglich auch liebevollen Verständnis der Menschheit, nicht nur in Deutschland. Lassen Sie sich vom Podcast-Gespräch inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Abend, liebe Johanna. Vielen herzlichen Dank, dass du in meinen Podcast gekommen bist und dich meinen neugierigen Fragen stellst. Herzlich willkommen.
Ich bin sehr gespannt auf deine neugierigen Fragen. Ich antworte sehr gerne.
Na, dann ist ja gut. Dann bin ich ja beruhigt. Dann würde ich auch gleich loslegen, außer du hast im ersten Schritt eine Frage, die du unbedingt noch klären möchtest vorher, oder ja?
Nein, alles gut. Leg los.
Gut. Johanna, du hast das Buch geschrieben, Sind Sie stolz, Deutsche zu sein? Und drunter ist dann noch so ein kleiner Untertitel, der heißt Ein neues Bild für ein entspanntes Miteinander der Kulturen. Das klingt für mich sehr spannend und ich habe das Buch auch mit Freude gelesen. Allerdings beim ersten Mal, als du mir gesagt hattest, du hast ein Buch geschrieben und du hast mir den Titel genannt, habe ich mir gedacht, ups, stolz, Deutsche zu sein. Dann habe ich mir die Frage gestellt, bin ich das denn? Und ich bin ein bisschen drüber gestolpert. Aber bei mir hängt es daran, weil ich das Wort stolz einfach wahrscheinlich zu sehr auf die Goldwaage gelegt habe, vermute ich mal ganz stark. Aber meine Frage ist jetzt an dich, meine erste, bevor ich jetzt zu lang werde im Ausführen. Johanna, wozu dieses Buch? Wozu dieser Titel? Wie kamst du konkret auf die Idee, dieses Buch, Sind Sie stolz, Deutsche zu sein, zu nennen?
Also vielleicht doch nochmal kurz darauf bezogen, was für ein Gefühl das bei dir ausgelöst hat. Mhm. Genau diese Frage wurde mir mal gestellt und genau dieses Gefühl hat es auch bei mir ausgelöst. Also ich bin ja Dozentin für interkulturelle Kompetenz und gebe Seminare und hatte eins bei einem Sicherheitsdienst. Und da hat mir einer der Teilnehmenden diese Frage gestellt, Frau Grünhagen, sind Sie denn stolz, Deutsche zu sein? Und ich hatte so eine ganz normale deutsche Reaktion, nämlich, weil genau das, was du gesagt hast, stolz ist negativ behaftet, bin ich das überhaupt? Ne? Und für mich war auch eigentlich bis zu dem Zeitpunkt immer klar, Wer sowas sagt oder überhaupt darüber nachdenkt, der ist ordnungsgemäß rechts einzuordnen. Und das bin ich ja auf keinen Fall, weil ich bin ja so aufgeklärt und liberal und ich glaube ja das Richtige. So. Und dann war ich aber in der Position, natürlich als Dozentin, ich kann dann nicht zu dem Teilnehmenden sagen, so, jetzt halten Sie mal die Klappe und wir machen was anderes. Sehr unprofessionell und außerdem steht diese Frage im Raum. Alle gucken dich an. Na, was sagt sie jetzt? So. Und dann habe ich erstmal geschluckt und habe gesagt, okay, also ich kann vielleicht jetzt nicht sagen, dass ich stolz bin, aber ich bin, glaube ich, sehr dankbar. Das war der Startschuss, um überhaupt mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und erst jetzt 10 Jahre oder fast 10 Jahre später habe ich dann tatsächlich diese Frage auch als Titel gewählt, weil ich genau das möchte. Ich möchte, dass wir drauf gestoßen werden, dass das ja eine Frage ist, die nicht geklärt ist, die ganz viele Dimensionen hat, über die wir noch nachdenken müssen. Und wenn wir diese Frage beantworten können, dass wir ein großes Stück weitergekommen sind.
Ja, wie gesagt, ich bin auch über die Frage gestolpert, aber ich bin nicht ganz so abgeneigt gewesen, jetzt was das Stolze betrifft, weil ich bin recht schnell zu dem Punkt gekommen, ja, da gibt es schon einiges, auf das ich vielleicht nicht direkt stolz sein kann, weil ich nichts dazu geleistet habe, aber es gibt in Deutschland schon tolle Dinge, die geleistet wurden. Und ich habe halt dann gleich so an Leute gedacht wie Robert Koch, Albert Einstein, Bach, Beethoven, Goethe, Schiller. Das sind wunderbare deutsche Größen, würde ich mal sagen. Und darauf kann man schon ein bisschen stolz sein, finde ich. Auch wenn man nichts dazu beigetragen hat, so wie ich jetzt.
Ja, und was übrigens typisch deutsch ist, ist zu sagen, wir haben ganz tolle Persönlichkeiten, die unsere Kultur bereichert haben. Und zwar nicht nur unsere, sondern auch weltweit. Und darauf bin ich schon stolz. Und dann kommt immer der Zusatz, und zwar nur bei Deutschen, auch wenn ich dazu nichts geleistet habe.
Das habe ich das jetzt auch gesagt.
Ja, hast du gerade gesagt.
Ja, beigetragen. Dann hätte ich vielleicht sagen sollen, beigetragen habe.
Ja. Oder beigetragen, das ist ja, das ist ja nur ein anderes Wort für geleistet. Ne?
Ja.
So. Und das ist wirklich typisch deutsch, weil in anderen Nationen, also nicht, korrigier mich, aber immer wenn ich mit Menschen aus anderen Nationen darüber spreche und die erzählen lasse, worauf sie so stolz sind, dann kommt da nie der Zusatz, auch wenn ich dazu nichts beigetragen habe. Diesen Zwischenschritt, den gibt es nicht. Den gibt's meiner Erfahrung nach nur bei Deutschen.
Gut, dann lass uns da mal gleich einsteigen. Was glaubst du, warum es den vorwiegend bei Deutschen gibt?
Naja, das liegt natürlich auf der Hand durch unsere Geschichte. Also durch die Erfahrung im Nationalsozialismus ist wenig übrig geblieben, worauf man stolz sein kann. Im Gegenteil, es ist das krasseste Gegenteil von dem passiert, worauf man stolz sein kann. Und als zusätzliches Trauma, was wir noch haben, ist, dass dieser Stolz, den die Deutschen damals empfunden haben, aufgrund der Erzählung von Hitler, dieses Gefühl, diese Leidenschaft, ne, diese Begeisterungsfähigkeit, die durch dieses Gefühl ja hervorgerufen wird, dann festzustellen, oh, da sind wir missbraucht worden, beziehungsweise unser Gefühl ist instrumentalisiert worden, um einen Völkermord zu begehen, um einen Weltkrieg auszulösen, der unfassbar viel Leid mit sich gebracht hat. Das ist so ein Missbrauch gewesen, dass diese Angst, wieder darauf reinzufallen, so groß ist, dass man hier sagt, nee, dann lieber gar nicht. Bitte nicht irgendwas mit Stolz, das ist viel zu gefährlich. Diese Gedanken denken wir in, jetzt sage ich mal, der Bevölkerung, die jetzt nicht rechtsextremistisch ist, denken wir das nicht. Das ist ausgeklammert. Das ist viel zu gefährlich, was damit alles passiert wurde, wie sehr das missbraucht wurde, das geht nicht. Und das ist natürlich in Deutschland die Besonderheit.
Mhm. Du sprichst da auch ein bisschen von Schuld und Verantwortung, ja, die da so mitschwingt bei vielen Deutschen, die dann einfach sagen, wir haben so Fürchterliches getan oder die Deutschen an sich haben so Fürchterliches getan. Da gehst du ja auch in deinem Buch drauf ein, auf Schuld und Verantwortung.
Mhm.
Wie unterscheidest du denn, warum ist denn diese Unterscheidung für dich da überhaupt so wichtig zwischen Schuld, Verantwortung und Stolz?
Ja, das schwingt ja schon mit, wenn du die beiden Worte hörst, ne? Also wenn man Schuld hört, dann wie geht's einem da? Dann, ne, bei mir geht sofort der Kopf nach unten, die Schultern, ne, nach vorne, so ich trage so eine Last, ne? Und bei Verantwortung richte ich mich wieder auf. So, das ist für mich etwas, was etwas ist, womit ich etwas Positives schaffen kann. Wo ich kann Verantwortung übernehmen. Ich kann natürlich auch Schuld übernehmen, aber das ist eher so ein Verharren, eine Belastung. Und Verantwortung ist für mich etwas, wo ich proaktiv etwas gestalten kann. Und ich finde das deswegen so wichtig, das nochmal anzugucken und zu differenzieren, dass wir uns bewusst sind, ja, es ist Schuld entstanden, aber diese Schuld, wenn wir das nicht schaffen, die in Verantwortung umzuwandeln, dann bleiben wir in diesem Schuldgefühl stecken und können nicht wirksam werden. Wir können nicht handeln, weil Schuld ist einfach ein lähmendes Gefühl. Und deswegen ist es so wichtig, das zu transformieren. Und zwar nicht so, wie das vielleicht manchmal gefordert wird, so nach dem Motto, mal einen Schlussstrich ziehen, jetzt ist auch mal gut, weil dann ist einfach nur die Schuld abgeschnitten. So, und das funktioniert natürlich auch nicht.
Mhm.
Sondern es muss schon ein Prozess sein. Diese Schuld muss weiter im Bewusstsein sein, aber ein reflektierter Umgang damit, der uns dazu befähigt, jetzt für die Zukunft oder die Gegenwart erstmal auch Verantwortung zu übernehmen.
Mhm.
Ich würde gerne noch kurz ergänzen. Ich habe ja in meinem Buch ein Interview mit einem jüdischen Professor geführt. Und der hat zu dieser Frage unter anderem, hat sehr, sehr viel gesagt, aber unter anderem hat er gesagt, auf meine Frage, ob wir Stolz empfinden dürfen als Deutsche, er ist auch Deutsch, unter anderem, hat er gesagt, ja, aber nur in Verbindung mit Trauer. Das heißt, wir müssen das, was passiert ist, betrauern. Wir müssen diese Trauer zulassen und sie mit in unsere Identität integrieren. Und das fand ich auch eine sehr schöne Beschreibung, weil ich auch das Gefühl habe, wir trauern gar nicht richtig in Deutschland. Überhaupt Gefühle ist ja schwierig, aber auch, ne, wirklich, wenn Leid geschieht, wenn wir jemanden verlieren oder so, ne, nicht weinen, so. Weil das natürlich auch ein Gefühl ist, was einen verschlingen kann, so.
Ja, oder es ist mit Scham behaftet, ne?
Oder mit Scham behaftet, ne? Auf jeden Fall etwas, wo wir die Kontrolle abgeben. Und aber nur, wenn wir etwas betrauern, wenn wir dem freien Lauf lassen, wenn jemand verstorben ist zum Beispiel, dann kommen wir auch irgendwann darüber hinweg. Das heißt nicht, dass die Trauer irgendwann weg ist, aber sie darf sein und auch Bestandteil sein des Lebens. Und er hat es halt nicht mit Verantwortung gesagt, sondern hat es mit Trauer beschrieben, was ich auch sehr schön finde.
Mir das jetzt mal nochmal so durch den Kopf wandern lassen mit der Trauer. Mir ist gleich, als du es jetzt nochmal erzählt hast, ist mir gleich diese Geschichte auch im alten Rom in den Sinn gekommen. Wenn die Römer einen Feldzug gewonnen haben, dann sind die ja mit den ganzen Streitwagen und sowas in Rom eingefahren und dann wurden ja riesen Triumphzüge veranstaltet. Und diese führenden, ja, sagen wir mal, Streitmächte, also die Männer, die praktisch den Sieg nach Hause brachten, die hatten.
Centurios.
Ja, genau. Die hatten immer einen auf ihrem Streitwagen hinter sich stehen, der ihnen gesagt hat: Bedenke, du bist ein Mensch. Bedenke, du bist sterblich. Das ist mir eingefallen, als du das jetzt mit der Trauer gesagt hast, dieses. Natürlich stolz haben auf etwas. Wir haben gesiegt, wir haben etwas erreicht, jetzt aufs alte Rom bezogen, aber immer ein korrigierendes Element mit dabei zu haben, zu bedenken, dass man Mensch ist.
Krass, das wusste ich nicht. Ich kriege hier gerade voll Gänsehaut.
Ja. Ja. Und was du auch vorher gesagt hast, was mir auch total durch den Kopf dann gewandert ist, als wir vorher kurz drüber gesprochen haben, als wir drüber gesprochen haben über Schuld und Verantwortung. Die Traudel Jung war ja die letzte Sekretärin vom Hitler. Und da gibt's ein Interview im YouTube von ihr, da sagt sie auch, Hitler hat es verstanden, den Menschen die Verantwortung abzunehmen.
Ja.
Er hat damals wohl auch gesagt, wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt, weil ihr Leute quält, weil ihr Leute in die Vergasung schickt und euch tun die Menschen leid, ist das nachvollziehbar? Tut es dennoch, wir müssen die Juden ausrotten, hat er ja gesagt. Das ist eine schlechte Rasse, so wie er es genannt hat.
Mhm.
Und ich übernehme die Verantwortung.
Ja.
Und das war in der Hinsicht schon ein cleverer Zug von ihm, weil er einfach gesagt hat, tu, was du denkst, aber ich bin verantwortlich dafür. Auch wenn du ein schlechtes Gewissen hast, ist in Ordnung, ich bin verantwortlich. Deswegen dieses Schuld und Verantwortung, was du vorher auch gesagt hast, ja, dass das eben Hand in Hand geht, so wie eben auch Stolz und Trauer oder Stolz und Menschsein Hand in Hand geht.
Ja, genau.
Johanna, du schreibst in deinem Buch auch davon, du plädierst in deinem Buch dafür, würde ich mal sagen, dass wir ein neues Bild von deutscher Identität brauchen.
Mhm.
Also, und wie sieht dieses Bild, dieses neue Bild für dich konkret und genau aus? Also, wie unterscheidet es sich jetzt vom heutigen Bild vielleicht, das in der Politik gelebt wird oder in der Gesellschaft oder auch im Alltag?
Also, wenn ich in meinen Seminaren den Blog habe, wo wir so in den Spiegel gucken, ne, und schauen, was ist denn jetzt deutsch und was bringen wir mit an Kultur in eine interkulturelle Begegnung, dann sage ich den Teilnehmenden erstmal, okay, tauscht euch mal kurz darüber aus zu der Frage, was ist typisch deutsch? Und da dürfen sie dann auch tief in die Klischeekiste greifen und ne, alles rausholen, was es da so zu holen gibt. Und als Ergebnis kommt, also neben den weißen Socken in Sandalen und mit Handtüchern die Liegen besetzen und Gartenzwerge und so weiter, kommen dann natürlich auch so ganz viele Eigenschaften und Werte. Sowas wie Pünktlichkeit, Ordnung, penibel, sehr selbstkritisch, sehr, sehr, sehr unsicher, angstbehaftet. Es gibt ja auch einen eigenen Begriff dafür, ne, diese German Angst. Und diese ganzen typisch deutschen Werte oder Eigenschaften haben eins gemeinsam. Sie sind sehr sachlich. Und nicht unbedingt positiv. Also wenn man so nach typisch deutsch fragt, kommt eigentlich entweder was Neutrales, Sachliches oder was Kritisches. Wir sind auch sehr selbstkritisch. So. Und allein schon, wenn man fragt, was ist typisch deutsch, ne? Schon so, oh, ja, oh, wir sind so und so und wir müssen immer was meckern, wir sind alle Privatpolizisten und so weiter. Ne? Das ist so ein bisschen das Bild, was wir selber von uns haben, was in Teilen auch andere von uns haben. Aber andere von außen haben oft ein viel besseres Bild, als wir selber haben. Und da möchte ich eigentlich hin. Also ich möchte nicht, dass wir alles rosa malen, was nicht rosa zu malen ist. Aber ich möchte, dass wir hingucken, dass wir eben nicht nur diese selbstkritischen Eigenschaften haben oder diese komischen Geflogenheiten oder dass uns das Auto heilig ist und das Bier Reinheitsgebot und so weiter, sondern dass wir eine fantastische Demokratie haben, dass wir so viele Freiheiten haben, dass wir Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, sexuelle Freiheit, Reisefreiheit, Pressefreiheit, eine Rechtsstaatlichkeit, eine Sicherheit ne? Und das alles haben und das eher als typisch deutsch auch ansehen. Und das sehen wir überhaupt gar nicht. Wir haben so einen Schatz und man kann natürlich immer kritisieren. Das ist keine Perfektion, kein Idealfall. Aber wenn man das mit anderen Kulturen vergleicht, also ich muss immer ich weiß nicht warum, aber ich muss immer an den Iran denken und den Kampf der Menschen dort, besonders der Frauen, die ihr Leben geben für das, was wir hier haben und wir sehen es nicht mal. Und das ist dieses neue Bild, das ist schon längst da, man muss bloß mal hingucken, also und sich das trauen offensichtlich und auch zuhören, wenn Menschen aus anderen Kulturen uns quasi zurufen, so, was ist denn da jetzt los? Also mögt euch doch mal selber, da gibt's so viele Sachen und talking about Verantwortung im Weltgeschehen. Also in meinem Buch zitiere ich da auch so eine Studie von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die immer so eine Umfrage macht, das Deutschlandbild im Ausland, und da wird ganz explizit gesagt, ich glaube, zieht die größeren Schuhe an, sie werden euch hassen. Gerade jetzt, wo die Welt im Umbruch, in Aufruhr ist, braucht es Deutschland mit seinen stabilen Institutionen, mit seiner Rechtsstaatlichkeit, mit den demokratischen Werten. So. Und diese Verantwortung nicht zu übernehmen, das ist fahrlässig, finde ich. Also sich da so zu verstecken, nein, wir können das ja nicht und wir haben ja Schuld und so weiter und so fort. Anstatt zu sehen, was haben wir auch schon geleistet, geschafft, als bestmögliche Antwort auf den Nationalsozialismus.
Was denkst du, gut, wir haben vorher ganz kurz darüber gesprochen, dass vielleicht die Geschichte auch mit einer Ursache ist, aber was denkst du, was so der Knackpunkt ist, dass tatsächlich viele eher so im Negativ behaftet sind, also dass sie eben nicht so den Vergleich auch mal anstellen und sagen, uns geht's in dem und dem Bereich wirklich besser. Also da ist wirklich vieles, was bei uns schon eine ganz andere Entwicklung genommen hat, die uns besser gefällt, die uns wichtiger ist. Also dass wir das nicht sehen. Was glaubst du, woran das liegt?
Ja, ich kann es nur wiederholen. Also das liegt auch an der Vergangenheit und dass wir vielleicht den Menschen, der, was du eben gerade beschrieben hast im alten Rom, ne, denk daran, du bist ein Mensch, ne? Dass wir auch so jemanden hinter uns stehen haben, aber das ist kein Wohlmeinender wie jemand, der uns ne, auf den gesunden Boden der Tatsachen zurückholen möchte, sondern das sind die Schatten unserer Vergangenheit.
Also dann kommen wir wieder zum Punkt Stolz. Wir sollten auch auf die Kultur, auf die Tradition, auf unsere Regeln, auf unsere Rituale, auf unsere Symbole schon auch stolz sein, die, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg sich etabliert haben, vielleicht auch bewährt haben. Die einen oder anderen darf man überarbeiten, keine Frage, nichts ist starr. Aber dass man sagt, im Großen und Ganzen, manche Dinge an der deutschen Pünktlichkeit ist ja nicht schlecht. Es ist ja nicht alles per se schlecht. Also man kann pünktlich natürlich sagen, du bist der Oberspießer, du bist immer pünktlich. Aber gerade beim Flugzeug hat es seine charmante Seite, wenn man pünktlich ist. Ja? Oder ich fände es auch sehr charmant, wenn die Deutsche Bahn ein bisschen pünktlicher wäre. Also so, ne? Also deswegen ist ja nicht unbedingt alles schlecht, was so.
Ja, genau, und da sprichst du das an, worum es dann auch sehr stark geht, dass wir genau dieses, ne, dass man pünktlich nicht mit spießig und ordentlich und so weiter irgendwie gleichsetzt, sondern das so macht, wie wir im Ausland wahrgenommen werden, nämlich nicht als spießig oder nur gehetzt oder so, also gibt's natürlich auch, aber wir werden in erster Linie im Ausland auch als sehr zuverlässig wahrgenommen. Also wenn wir sagen, am 18. Mai um 12.35 Uhr hast du diesen Vertrag vorliegen, dann klappt das in aller Regel. Und das ist, keine Ahnung, in Australien habe ich mir von meiner Nichte erzählen lassen, die da Backpacking gemacht hat, dass bei diesen Work-and-Travel-Angeboten die Leute am liebsten Deutsche nehmen, weil die halt zuverlässig sind und pünktlich.
Ja gut, ja, kann man schon noch nachvollziehen. Mir ging jetzt gerade ein bisschen durch den Kopf, wenn wir von Verantwortung und Stolz und ja auch Scham sprechen, ist es doch vielleicht auch so, du hast jetzt vorher selber gesagt, dass dieses German Angst oder dieses ja negativ über sich sprechen, das könnte doch auch damit zu tun haben, wenn wir sagen, es liegt daran an unserer Geschichte, dann könnte es doch damit auch zusammenhängen, dass wir die Sorge haben, dass wir irgendwann etwas vergessen oder verharmlosen und dass wir deswegen das uns immer wieder ins Bewusstsein zurückholen.
Ja,
ne?
Ja. Es ist jetzt auch nicht nur die Geschichte Nationalsozialismus, natürlich, ne, geht das noch weiter zurück. Eigentlich natürlich schon Erster Weltkrieg, wo die Schande da verloren zu haben, dieses Ohnmachtsgefühl, ne, womit gar keiner gerechnet hatte, weil das hatte ja vorher so wunderbar funktioniert, ne, mit den typisch deutschen Werten, die ja sehr aus dem Militär kommen. Und
naja, es waren die preußischen Tugenden, will ich mal sagen,
genau,
damals.
Genau,
ja.
Genau, die preußischen Tugenden, mit denen man sehr gut Krieg gegen Frankreich gewinnen konnte und die über alle Grenzen hin bekannt waren. Und dann war es eine große Demütigung, dann den Ersten Weltkrieg zu verlieren, was dann nochmal, ne, begünstigend für die Entwicklung im Nationalsozialismus mitgewirkt hat. Also es gibt einiges, ne, was dann noch so mit reinspielt, aber der Höhepunkt oder das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, weshalb wir uns so wahrnehmen, weshalb wir so selbstkritisch sind, ist diese die sind die Schatten der Vergangenheit und was du auch gesagt hast, die Angst, dass sich das wiederholen könnte. Und deswegen vor lauter Angst, ne, lieber in der Höhle bleiben, nicht rausgehen, keine Verantwortung übernehmen, sich nicht zeigen, weil das bedeutet natürlich einerseits das Risiko und es macht natürlich auch dann wieder angreifbar.
Mhm. Im Schwäbischen gibt es da einen schönen Spruch, der heißt, ich sag nix, dann komme ich nix nein.
Ja.
Ja, also das ist ungefähr das, was du jetzt, glaube ich, so damit auch.
Ja, ich habe es natürlich ein bisschen.
Norddeutsch, ich weiß, ja. Du tust es über einen spitzen Stein an Sachen, ne?
Ja, aber man kann Dinge ja auch einfach mal auf den Punkt bringen, ja, genau.
Ja, natürlich, klar. Johanna, wenn wir jetzt schon über dieses, ja, Identität und deutsche Identität sprechen und sowas, was glaubst du denn wirklich, wo wir vielleicht mal ansetzen könnten? Könnten wir bei unseren vielleicht Bildungsinstituten mal ansetzen? Wenn ja, wie?
Du meinst, um eine gute Identität zu entwickeln, um
oder vielleicht mal nur eine andere. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann unbedingt, aber
natürlich alles, was du gesellschaftlich umsetzen, verändern möchtest, solltest du in Bildungsinstituten einführen. Also, da sind die Menschen, die Zukunft sind und die das lernen sollten, auf jeden Fall.
Aber dann müsste sich doch einiges verändern im Bildungsbereich.
Ja, das muss es natürlich, das ist unbestritten, dass sich da was verändern muss. Also nicht nur im Hinblick auf diese Frage, sondern auch im Hinblick auf die Ausstattung, die Prioritäten, die Art und Weise zu lernen, die Inhalte. Ne? Übrigens, wenn ich dieses Thema Nationalsozialismus dann thematisiere, kommt von ganz vielen die Rückmeldung, also ich kann mich im Geschichtsunterricht daran erinnern, dass wir eigentlich immer Drittes Reich hatten. abwechselnd mit französischer Revolution oder ja, vielleicht ein anderes Thema, aber eigentlich jedes Jahr gefühlt immer Nationalsozialismus und nur in der Art und Weise Fakten, Fakten, Fakten und ne, was alles, wer was gemacht hat und wie furchtbar das war und nicht eine Perspektive und deswegen habe ich ja auch dieses Buch geschrieben, keine Perspektive zu geben, ja, was machen wir denn jetzt mit dieser Schuld? Also mir geht es ja gar nicht darum, irgendwie das nicht anzuerkennen oder so. Das tue ich im Buch ja auch nochmal ganz explizit so, damit da nicht das Bild entsteht, ich als Täter nachkomme, setze das jetzt gleich mit dem Leid von den Opfern. So. Aber trotzdem hatte ich eine ganz, ganz große Sehnsucht nach einem Weg raus, also wie wir jetzt weitermachen können. Und das, diese Perspektive, die hat mir gefehlt und die fehlt, glaube ich, immer noch. Und genau, das ist noch ein weiterer Grund eben, dass ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich einen Weg aus Schuld zeigen möchte.
Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit auch zusammen, wenn man mit Juden spricht, ist es häufig so, dass sie sagen, es geht nicht darum, dass wir euch die Dinge nicht verzeihen können. Wir verzeihen, aber wir vergessen es eben nicht. Und das, glaube ich, ist der Punkt. Das müssen wir aber auch, wir Deutschen, auch bei uns tun. Du und ich, wir haben gar noch nicht gelebt, als der Krieg beginnt war. Aber dieses, ja, wie unsere Eltern, meine Eltern waren, ja, meine Mutter war noch gar nicht geboren, mein Vater war ganz klein, als der Krieg zu Ende war. Ich denke, da ist schon, es sind unsere Großeltern, die mitgewirkt haben. Und dass wir da aber auch in diese Position, in die Situation reingehen und sagen, okay, wir dürfen es nie vergessen, aber wir müssen einfach auch mal anfangen, etwas zu verzeihen, um nach vorne gucken zu können. Um auch zu schauen, sowas darf nicht mehr passieren, keine Frage, aber dass wir auch darauf nicht verharren, sondern weil sie sonst nichts weiteres entwickeln kann. Dann entsteht keine Zukunft, wenn du immer nur nach hinten guckst.
Ja. Genau.
Also war das nicht Kierkegaard, der mal gesagt hat, du verstehst dein Leben immer in der Retroperspektive, aber du lebst es einfach nach vorne. Und ich denke, als solches sollten wir es vielleicht auch angehen, ne? Auch wir Deutschen, denke ich so.
Ja.
Johanna, mit deinem Titel, sind Sie stolz, Deutsche zu sein? Gibt es da A, Grenzen, dass du manchmal auch sagst, beim Stolz zum Deutschsein gibt es eine Grenze für dich? Das wäre meine erste, nächste Frage. Und die zweite wäre auch, bist du über irgendeinen Stolperstein, bei irgendeinem Menschen gestolpert mit diesem Titel?
Du meinst, dass jemand darauf allergisch reagiert hat? Oder?
Ja, oder vielleicht sich angegriffen gefühlt hat oder gemeint hat, du wärst jetzt rechtsradikal oder sowas, weil du sowas schreibst. Weil es ist ja auch noch Deutschland als im Umriss, ist noch auf deinem Buch drauf und es ist Schwarz-Rot-Gold. Ne? Sodass die Leute, also dieses Deutschland ist Schwarz-Rot-Gold. Sodass schon, denke ich, jemand die Parallele ziehen könnte. Was ist das jetzt für ein Buch?
Ja, also so offen hat das jetzt keiner gesagt, aber ich merke das an den Reaktionen und ich schicke dem, wenn ich jemandem davon erzähle, schicke ich immer so eine kleine Triggerwarnung vorweg, dass ich sage, Achtung, nicht erschrecken vor dem Titel, er ist rein integrativ gemeint, so, und dann wird es auch ein bisschen besser, aber natürlich schwingt das mit, dass Schwarz-Rot-Gold leider nicht neu besetzt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, wie es eigentlich gedacht war, sondern dass es leider diese Konnotation eben des Rechtsradikalen hat. Und das merke ich natürlich in den Reaktionen. Das möchte ich aber auch bewusst, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, nicht nur mit dieser Frage, sondern auch mit diesen Farben, weil ich eine Umdeutung haben möchte. Ich möchte dieses Bild neu interpretiert wissen. Also, dass wir nicht immer zusammenzucken oder eine Negativassoziation haben, wenn wir Schwarz-Rot-Gold sehen.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, hast du das? Ich muss dann immer ans Hambacher Fest denken. Ja, das ist für mich
da
einfach...
Da bist du einfach viel besser gebildet.
Nein, das wollte ich, oh mein Gott, das wollte ich jetzt damit gar nicht sagen, aber es hat einfach seine Geschichte, diese Flagge, diese Farben. Und dann denke ich auch, es ist ja auch nicht die Reichsbürgerflagge. Die ja auch wieder was ganz, ne? Deswegen, ich denke, man darf da schon unterscheiden. Aber ich kenne es auch bei uns, wenn in der Nachbarschaft, wenn Fußballspiele sind oder sowas, wenn dann Nationalmannschaft spielt oder sowas, dass dann eben deutsch geflaggt, wo ich sage, Leute, das sind nicht alles Rechtsradikale oder Nazis. Da darf man schon auch stolz sein, wenn man Deutscher ist. Dass die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt, mein Gott. Ist aber auch wieder so ein Punkt, warum dürfen oder warum sind wir Deutsche nicht einfach auch stolz auf was, auf diese Flagge, dass wir sagen, okay, das ist jetzt halt mal unsere Flagge und die kommt aus Hambach raus. Also
ja, weil das Narrativ dieser Flagge nicht richtig erzählt wird. Und weil es
obwohl wir das Dritte Reich so häufig in der Schule durchnehmen. Also ich habe es gefühlt, habe ich es auch 10-mal durchgenommen, aber ich denke, das war nicht so viel. Also ich glaube, vielleicht 3-4 Mal hat man es durchgenommen.
Ja, aber dass das überhaupt so hängen geblieben ist, ist ja auch bezeichnend, ne? Wie viel bleibt aus dem Geschichtsunterricht oder im Unterricht sonst hängen, ne? Also dass gerade das so hängen geblieben ist bei ganz, ganz vielen, ist ja auch schon.
Ja, und dann hängt es halt auch wieder tatsächlich am Lehrer. Wir hatten einen begnadeten Geschichtslehrer und deswegen weiß ich da noch mit dem Marshallplan und alles. Also wie es danach auch weitergeht, es war großartig. Es hängt dann tatsächlich auch am Lehrer oder an der Lehrkraft. Das ist dann.
Ja. Also bei mir war nicht so eine tolle Lehrkraft. Wir haben danach irgendwie, ja, Marshallplan haben wir auch noch gerade so mitgekriegt, aber dann hört es auch sehr schnell auf. Und davor, wie es überhaupt dazu wirklich gekommen ist, auch nicht so richtig eine Ahnung. So, und das Thema an sich zu behandeln. Also ich kann mich erinnern, dass wir dann auch irgendwann mal so einen Multiple-Choice-Test geschrieben haben mit Jahreszahlen ankreuzen und irgendwelchen anderen, ne, Zahlen, wirklich also super sachlich und wo ich auch dachte, so jetzt reicht's mir hier aber auch mit dieser Thematik so. Aber so oder so ist es hängen geblieben. Also auch wenn es didaktisch jetzt nicht gut war. Aber das ist hängen. Das ist bei ganz vielen einfach. Muss der Schulz sein.
Siehst du, da ist es bei mir Luther hängen geblieben. Den habe ich einfach auch durch auswendig lernen müssen, die ganzen Zahlen und Daten und Fakten. Naja, nochmal auf meine Frage zurück. Gibt es irgendwelche Grenzen bei dir, Johanna, wo du sagst, stolz Deutsche zu sein oder Deutscher zu sein? Gibt es da irgendeine Grenze für dich?
Ja, klar. Also sobald stolz bedeutet, ich bin besser als du. Also bin, ne, stolz im nationalistischen Sinne. Ich habe da im Buch, das habe ich Richard von Weizsäcker zugeschrieben. Das Zitat ist gar nicht original von ihm, aber egal, er hat es auch dann mal irgendwann gebracht. Ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen. Er hat eine bisschen andere Begrifflichkeit benutzt. Er hat gesagt, Patriotismus ist die Liebe zu den Seinen. Nationalismus ist der Hass auf andere. Und das würde ich sagen, ne? Also Nationalstolz, das muss die Liebe zu den Seinen sein und nicht der Hass auf andere. Die Seinen, also was sind denn die Seinen? Habe ich auch versucht zu beantworten im Buch. Also wer ist jetzt eigentlich deutsch? Und ich habe mir die Freiheit genommen, weil ich ja nicht irgendwo in der Behörde arbeite oder einen Staat organisieren muss, zu sagen, jeder, der mitmachen möchte und sich an die demokratischen Grundwerte hält, ist deutsch, wenn er möchte.
Was du jetzt gerade mit Patriotismus und Nationalismus gesprochen hast, da ist mir gleich auch Rache und Hass eingefallen. Da hat meine Oma immer einen guten Spruch gesagt. Sie hat gesagt, bei Hass und Rache ist es ähnlich, wie wenn du Gift trinkst und hoffst, der andere stirbt.
Ja, genau. Ja, genau. Und das ist auch so, das ist sehr, sehr schön nochmal. So, diese Sprüche sind ja toll, die man so transportiert bekommt. Ich habe unter dieses Zitat auch noch geschrieben, daran sieht man genau, was uns damals in den Abgrund geführt hat, nämlich Hass, also dieses Gift, was wir selbst getrunken haben, was immer noch wirkt, ne, in der Erziehung, auch wenn wir selber nicht dabei waren, wenn wir es nicht schaffen, diese Vererbung zu durchbrechen, geben wir das immer noch weiter. und was wir aber stattdessen brauchen in Liebe.
Liebe Menschsein, denke ich, ne? Dieses auch zugewandte Sein, weil das, was wir jetzt gerade auch besprechen, das sehe ich so vieles auch in Parallelen auf dieser Welt. Also ob du es in den Nahost schaust oder auch in andere Gebiete, wo ich einfach denke, wenn wir es nicht schaffen, den anderen auch bei sich zu lassen und als Mensch dort stehen zu lassen mit seiner Meinung, mit seiner Sicht auf die Dinge, dann kann das schon schwierig werden in der Zukunft.
Ja, das ist einfach das Vermächtnis von Margot Friedländer, Menschsein.
Ja, Johanna, wenn wir jetzt schon auf die unterschiedlichen Kulturen zu sprechen kamen, was denkst du denn, wie könnte denn ein entspanntes Miteinander der Kulturen konkret aussehen? Du bist ja nun interkulturelle Trainerin, Dozentin, Seminarleiterin. Wie siehst du das? Wie könnte dieses entspannte Miteinander aussehen?
Also ich habe ja ganz praktisch so einen 10-Punkte-Plan entworfen. Ne?
Also typisch deutsch, ja?
Ja, genau, was ja nicht schlecht ist, wie wir ja schon mal gesagt haben. Tatsächlich, also bin ich ein großer Fan von konkreten, ne, Werkzeugen und Handlungsanweisungen, aber natürlich hat es ganz viel mit der Haltung zu tun. Und es gibt ganz unterschiedliche Definitionen, was interkulturelle Kompetenz denn jetzt sein könnte. Und eine davon zielt darauf ab, als was betrachte ich Fremdes oder fremde Menschen? Und da kann ich die Haltung haben, ich betrachte die als Bedrohung, etwas oder jemanden, der mir was wegnimmt, der sich breit macht, mich verdrängen möchte. Oder ich betrachte etwas Fremdes als Bereicherung, eine Ergänzung, eine Bereicherung von der Welt, die ich bis jetzt noch nicht gekannt habe. So. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann, in den meisten Fällen ist es natürlich Essen. haben wir das natürlich schon ganz selbstverständlich übrigens, dieses entspannte Miteinander. Also, wo wir auch schon sehr firm sind, ne? In italienischer Küche, spanischer Küche, aber auch exotischeres, ne? Asiatische oder südamerikanische Küche. Aber auch was Musik betrifft, ne? Oder Kleidung. Da sind wir schon auf einem guten Austausch so. Jetzt darf gerne noch so Sachen kommen wie Gemeinschaftsgefühl, sich einander helfen, füreinander da sein, was in anderen Kulturen, in kollektivistischen Kulturen viel selbstverständlicher gelebt wird. Also tatsächlich nochmal zu gucken, okay, wie gehen andere Kulturen damit um, mit gewissen Phänomenen, und kann ich das vielleicht selber machen, um mein Leben zu verbessern, und nicht nur meins, sondern auch andere. Und das ist immer mein Lieblingsbeispiel, wenn ich Pflegekräfte habe im Palliativbereich, also wo es um kultursensible Sterbebegleitung geht. Ich finde, im Umgang mit Tod können wir wahnsinnig viel von anderen Kulturen lernen. Also das heißt übrigens nicht, dass das jetzt alle Kulturen das viel besser machen als wir, sondern es gibt bestimmte Kulturen, wo das besser funktioniert. Und da nenne ich immer das Beispiel der Umgang mit Schmerz und Trauer. Wir hatten das vorhin schon mal, ne, dass wir in Deutschland jetzt nicht so, wir gehen jetzt nicht so hausieren mit unseren Gefühlen, egal ob die jetzt positiv oder negativ sind, aber gerade wenn es um Schmerz und Trauer geht, also weinen in der Öffentlichkeit und auch laut sein, laute Schmerz- und Trauerbekundung geht bei uns gar nicht. Das ist das größte Konfliktpotenzial im Krankenhaus, wenn jemand verstorben ist und die Angehörigen da teilweise schreien, ne, vor Trauer. Und wenn man sich aber mal meine Werkzeuge da nimmt und eins davon ist, jedes Verhalten hat einen Grund, also zu überlegen, warum macht der Mensch das jetzt, dann kommt man da ganz schnell drauf, dass es viel gesünder, den Schmerz und die Trauer rauszulassen und zwar auch laut. Mit der Psychohygiene, das sagt anderen Bescheid, hier ist was Schreckliches passiert, weil hier ist was Schreckliches passiert. Ne? Und es führt dazu, dass sich Trauerzeiten verkürzen, weil man es rausgelassen hat.
Mhm.
Man hingegen, wie bei uns, es eher üblich ist, ne, niemanden belästigen, mit der Trauer immer unterdrücken, ne, dass das zu längeren Trauerzeiten führen kann. Oder nicht nur bei den Deutschen, es gibt auch Völker, wo es gefährlich war, ne, laut zu sein, die verfolgt wurden. Und da kann man das auch beobachten, dass Trauerzeiten sich eben verlängern, weil sich diese Trauer manifestiert.
Mhm.
Das heißt also, ne, auf deine Frage zurückzukommen, wie kann das gehen mit der Entspannung? Wie gesagt, dieser 10-Punkte-Plan, also das erste, ne, Atmen, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und tatsächlich zu schauen, was machen die in anderen Kulturen gut? Was kann ich übernehmen, aber was kann ich auch anbieten
so, mhm.
ne, für mich selber? Also, ganz einfach, wenn ich mich selber nicht mag, dann ist es auch für andere schwierig, mich zu mögen. Und wir müssen, wenn Menschen hierher kommen, auch irgendwas anzubieten haben, woran die sich anpassen sollen. Ne? Und da strugglen auch viele, die sagen, ja, was soll denn jetzt die Leitkultur sein? Und auch diese Debatte über die Leitkultur ist ja super vergiftet, ne? wo man jemanden hat, der möchte, okay, wir brauchen irgendwie so eine gemeinsame Wertebasis, und dann gleich jemand sagt, ja, das in so eine negative Ecke dann wieder so reinzieht, so nach dem Motto, ach, jetzt sind wir wieder, ne, am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Ne? Nein, soll sie gar nicht, aber wir müssen ja irgendwas haben, worauf wir uns verständigen können. Und wenn du mir den Ausflug auch nochmal erlaubst, kurz, also ich mache so eine Liste dann in meinen Seminaren mit allem, was gut ist, so, ne? Und das ist das, was ich vorhin auch gezählt habe, ne? Die ganzen Freiheiten, die wir haben, die Rechtsstaatlichkeit, das Bildungssystem, das Sozialsystem, Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Und dann finde ich eigentlich, wenn man da drauf guckt, das sind Werte, die für alle Menschen Mensch sein, ne? Menschenwürde gut sind. Mhm. Und egal aus welcher Kultur die kommen. Und wir haben sie. So universell wirklich tolle, gute Werte.
Ja. Also ich habe so bei dir jetzt rausgehört, wir dürfen in Deutschland ruhig mal auch aus der Kontenance raustreten. Wir dürfen die Professionalität auch mal irgendwo ablegen. Wir dürfen die Starrheit lockern, die Flexibilität mehr beleben, um eben offen zu sein, die Neugierde ganz anders leben zu können, auch mit dem, was macht der andere, vielleicht besser, vielleicht macht der andere auch manches nicht so gut, dann darf man davon auch lernen. Und auch dieses Zugewandtsein zu etwas Neuem. Das ist eben wieder diese Neugierde, dieses Wissbegierige, dieses, ich will doch wissen, wie andere das machen, ohne dass man jetzt das negativ konnotiert, sondern dass man sagt, dieses Schauen, was andere Traditionen leben, wie andere Kulturen Probleme angehen, wie sie mit Krisen umgehen. Ja, ja, also da fällt leider jetzt vielleicht nur ein blödes Beispiel ein. Ich sage es jetzt trotzdem mal, in Corona, wo wir Deutschen eben mit Klopapier und weiß der Geier gehortet haben. Und was war in Frankreich? Da waren es die Kondome, die eben sehr stark.
Rotwein.
Na wunderbar, passt doch alles. Also, dass wir da auch nochmal drauf...
Eine fantastische Kombination.
Ja, wunderbar.
Genau.
Ja. Genau. Also, liebe Johanna, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, aber irgendwann muss es ja auch mal ein Ende haben, so ein Podcast.
Mit dieser wichtigen Information.
Genau.
Kondome und Rotwein.
Genau, das war jetzt so praktisch unser Punkt. Nein, nicht ganz. Ich beende den Podcast immer ganz gern mit so einer Art Kaleidoskop, so nenne ich es zumindest. Das heißt, ich formuliere einen Satz an, das kann häufig auch nur ein Wort sein, und du vollendest diesen Satz bitte.
Ja, ich hoffe, ich
mache das. Auch zu später Stunde denke ich, I trust in you. Also ich weiß, dass du das kannst. Und dann würde ich einfach loslegen. Are you ready?
Ja? I'm ready.
Okay, gut. Johanna, Stolz
ist wichtig für uns.
Identität
bringt Sicherheit und Geborgenheit.
Mensch sein.
Ich kann nicht anders als Margot Friedländer dann vor meinem Auge zu sehen.
Last but not least, Menschheit.
Hat so viel gemeinsame Weisheit, die wir nutzen können.
Ich danke dir von Herzen, liebe Johanna, für deine Zeit, für das Teilen deiner Gedanken jetzt hier im Podcast und für den Austausch, auch für dein Buch. Mir hat es Freude bereitet, es zu lesen. Ich kann jedem nur raten, dieses Buch zur Hand zu nehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Man lernt sehr schöne Dinge daraus. Man bekommt den Perspektivwechsel wunderbar auch noch an Beispielen aufgezeigt. Es ist sprachlich schön geschrieben. Es ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Es hat also praktisch genau die richtige Länge und Größe. Es ist handlich. Es passt eigentlich in fast jede Tasche, würde ich jetzt mal sagen. Man kann es also überall mit hinnehmen und dort schmökern. Also Leute, ran ans Buch. Johanna, vielen lieben Dank und jetzt sage ich einfach mal bis bald, einen schönen Abend und wir hören uns, sehen uns.
Das machen wir. Dankeschön.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?